willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des politischen Pausen-Podcasts. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge im neuen Jahr. Und damit sage ich auch frohes, gesundes, neues Jahr 2026. Heute zu Gast Dr. Volker Wissing. Er ist aktuell Mercator-Gastprofessor an der NRW School of Governance. Er war Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und zuletzt Bundesminister für Verkehr und Digitales sowie geschäftsführender Bundesjustizminister in der Ampelkoalition. Schön, dass wir die erste Folge im neuen Jahr miteinander bestreiten, Herr Dr. Wissing.
Grüße Sie.
Ja, Sie haben ein neues Buch geschrieben, was in diesem Jahr erscheinen wird. Es ist noch nicht im Handel erhältlich, aber es kommt bald. Wir werden sicherlich am Ende auch noch darüber sprechen, wann es denn jetzt dann käuflich zu erwerben ist. Das Buch trägt den Titel Verantwortung, ganz kurz und prägnant. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Im Podcast wird es gehen um das Scheitern der Ampel im Bund. Da kommen wir nicht ganz drum herum. Da geht es aber natürlich auch im Buch darum. Es geht um einen neuen Freiheitsbegriff und es geht um unsere politische Debattenkultur. Und vielleicht starten wir da gleich mit dem ersten Thema, nachdem Sie erfolgreich in Rheinland-Pfalz regiert haben und daran sei vielleicht einfach noch mal erinnert, das war damals eine Ampelkoalition, ist die Ampel im Bund ja krachend gescheitert. Und wir denken an den ikonischen Selfie-Moment am Anfang, an das unrühmliche Ende am 6.11.2024, als die FDP dann ausgestiegen ist. Der Kontrast könnte ja kaum größer sein zwischen Ampel in Rheinland-Pfalz und der Ampel im Bund, aber auch zwischen dem Beginn der Ampel im Bund und dem Ende der Ampel. Ist der Begriff Kontrast da von mir eigentlich richtig gewählt, Herr Wissing?
Jedenfalls waren die Unterschiede enorm und das begann schon in der Art und Weise der Zusammenarbeit, während wir in der Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz von Anfang an uns konsequent zu den gemeinsamen Entscheidungen bekannt haben, hatte man sich im Bund konsequent von den getroffenen Kompromissen distanziert. Und es ist natürlich schwierig für eine Regierung, die eigene Politik glaubwürdig zu verkaufen, wenn Teile der Regierung sie selbst für falsch erklären.
Über den Start konnte man lesen, dass die Stimmung des Selfies eigentlich authentisch gewesen ist. Also das Bild hat Demut, Nachdenklichkeit, eine gewisse Ernsthaftigkeit, vielleicht auch Empathie und Selbstreflexion ausgestrahlt. Sie sagen aber, dass das Scheitern der Regierung, der Ampelkoalition ein, ich zitiere das mal, historischer Fehler gewesen ist, der die Demokratie auch da, ein Zitat, ärmer gemacht hat. Sie haben vor allem gesagt, die Kernfehler, die Kardinalfehler waren öffentlicher Streit und ein fehlendes Bekenntnis der FDP zur Regierungspolitik. Also das waren letztlich die Hauptknackpunkte. Was heißt das denn eigentlich genau und welche Rolle spielen Personen in diesem Zusammenhang? Ich denke da natürlich an den Bundeskanzler Scholz im Verhältnis zu seinem Finanzminister Christian Lindner.
Personen spielen immer eine ganz entscheidende Rolle und die Spitzen der jeweiligen Koalitionspartner prägen natürlich auch den Stil des Umgangs miteinander. Das war im Bund fundamental anders als im Land. Und Sie haben zu Recht gesagt, das Selfie war sehr authentisch. Das war genau die Stimmung. Deswegen hat dieses Bild auch so viele Menschen erreicht, weil man gespürt hat, das ist echt, die wollen was anders machen. Was in der Folgezeit passiert ist, war allerdings eine Angst, die einzelne Personen dazu veranlasst hat, immer wieder zu versuchen, sich mit der Profilierung der eigenen Partei zu beschäftigen, aber nicht mit dem Erarbeiten von gemeinsamen Lösungen für die Probleme des Landes. Und so blieb die Ampelkoalition im Bund immer sehr von parteipolitischer Taktik und von parteipolitischen Kommunikationsstrategien geprägt. Ein gemeinsames Arbeiten an der Sache ist nicht entstanden.
Sind öffentlicher Streit und ein fehlendes Bekenntnis nicht eigentlich auch eine gute Gegenwartsdiagnose, die den Zustand unserer Gesellschaft recht gut oder treffend beschreibt? Also auf eine recht impertinente Art und Weise hat man so das Gefühl, dass sich jeder zu jeder Zeit eigentlich heute alles offen hält. Und konkret, man hasst irgendwie in den sozialen Medien herum, aber gleichzeitig tritt man keiner Partei mehr bei und bekennt irgendwie Farbe. Oder im Buch sagen Sie, man übernimmt eigentlich heutzutage kaum mehr Verantwortung. Das müsste man aber eigentlich genau tun, auch politische Verantwortung. Und so scheint mir doch, dass öffentlicher Streit und das fehlende Bekenntnis so ein bisschen same, same, but different ist, wenn wir die Gesamtgesellschaft als ein Mikrokosmos der Ampel sozusagen kontrastieren.
Nun, die Parteien sind verunsichert. Sie haben alle schwierige Wahlergebnisse zu verarbeiten. Und das führt leider dazu, dass ganz offensichtlich sehr viel parteipolitische Taktik, parteipolitische Strategie die politische Landschaft prägt. Innerhalb der jetzt regierenden Großen Koalition werden die gleichen Fehler gemacht wie vorher in der Ampelregierung. Deswegen wundert es mich nicht, dass die Regierung noch schlechter dasteht im Ansehen. Richtig wäre es, an den Problemen des Landes zu arbeiten und gefundene Kompromisse auch zu erklären. Und was hier stattfindet, ist immer wieder der Versuch Einzelner, sich zu profilieren gegen die anderen. Man arbeitet im Grunde genommen ständig parteipolitische Alleinstellungsmerkmale heraus, aber sucht nicht nach gemeinsamen Lösungen. Und das frustriert die Bürgerinnen und Bürger. Aber die Reaktion der Parteien auf diese Frustration ist, dass sie ihre aus meiner Sicht falsche Taktik noch verschärfen und verstärken, anstatt sich konstruktiver zu verhalten.
Aber Kern meiner Frage war ja vor allem auch, kann man es den Bürgerinnen und Bürgern heute noch recht machen? Vielleicht sind sie selber, das meine ich mit dem Mikrokosmos, der Politik, vielleicht sind sie selber so wie der Streit, den man in der Ampel gesehen hat. Also vielleicht sind die Menschen genau so, kein richtiges Bekenntnis mehr, aber die ganze Zeit auf öffentlichen Streit aus.
Nun, die Transformationsprozesse, die in Gang gesetzt sind, verändern sehr viel. Die Globalisierung ist weit vorangeschritten. Wir haben die Transformation unserer Industriegesellschaft hin zur Klimaneutralität. Gleichzeitig haben wir weltweit geopolitische Spannungen und Eskalationen bis hin zum Krieg in der Ukraine. Das verunsichert Menschen und deswegen ist das eine Zeit, in der politische Führung gefragt wäre. Die kann man aber nicht wahrnehmen, indem man sich ständig öffentlich streitet. Die Bevölkerung bräuchte mehr Klarheit und mehr klare Linie innerhalb der Regierungen. Und genau das wird eher verweigert. Und das führt auch zu sehr viel Frustration und Abkehr von etablierten Parteien. Aber nochmal, das Problem, das ich sehe, ist, dass die Reaktion nicht eine Verbesserung der Art der Zusammenarbeit ist, sondern eine Verschärfung und Verstärkung der falschen Strategien.
Sie haben dann ja entsprechend auch Ihre Konsequenzen daraus gezogen und politisch Verantwortung über die oder Ihre politische Verantwortung über die Parteizugehörigkeit gestellt. Die Folge war dann logischerweise, konsequenterweise der Austritt aus der Partei und der Verbleib in der Bundesregierung. Das alles, um, wie Sie selber sagen, Kontinuität zu sichern. So
Ja,
richtig
es ging
hat
um.
das. Nur ganz kurz, so richtig hat das ja aber dann nicht geklappt. Also so also es hat zumindest nicht geklappt wie geplant, denn wir haben ja dann im Februar 2025 Neuwahlen gehabt. Jetzt haben wir wieder eine große Koalition. Eine Art von Kontinuität ist das gewissermaßen auch, aber es ist sicherlich nicht die Art der Kontinuität, wie Sie es gemeint haben.
Nein, mir ging es vor allen Dingen darum, der Verantwortung im Amt gerecht zu werden. Für mich war die Ampelkoalition eine ganz normale Regierungskoalition aus der demokratischen Mitte heraus. Unsere Gesellschaft ist vielfältig. Das ist bei einer freien Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit. Menschen entwickeln sich unterschiedlich und leben unterschiedliche Lebensträume, wenn sie sich frei entfalten können. Und so haben wir in Deutschland Anhänger der Grünen, der Sozialdemokraten, der Christdemokraten und auch Liberale. Und trotzdem brauchen wir bei aller Unterschiedlichkeit, die auch im politischen Angebot bestehen muss, am Ende eine Lösung für alle. Denn wir brauchen gleiches Recht für alle, klare Regeln für alle. Und vor allen Dingen müssen wir Regeln so erarbeiten, dass der Zusammenhalt gestärkt wird und sich nicht Teile der Gesellschaft als Verlierer sehen. Heute sehen wir, dass die Parteien vor allen Dingen sich gegenseitig besiegen wollen. Aber Parteien sind ja kein Selbstzweck, denn hinter den Parteien stehen Menschen. Und wenn man Parteien besiegt, dann besiegt man auch die Wählerinnen und Wähler, die sie unterstützt haben. Und es kann nicht Aufgabe einer konstruktiven demokratischen Kraft sein, Teile der Gesellschaft zu besiegen. Deswegen müssen wir eine konstruktivere Grundhaltung einnehmen. Wir müssen erkennen, dass Unterschiedlichkeit keine Schwäche, sondern eine Stärke einer Gesellschaft ist, zumindest aber eine Selbstverständlichkeit, solange die Gesellschaft frei lebt. Und diese Unterschiedlichkeit, die darf nicht dazu führen, dass wir keine gemeinsamen Wege mehr finden. Wir dürfen uns nicht in der Abgrenzung voneinander verlieren, sondern wir müssen aufeinander zugehen. Gehen, Brücken zueinander bauen und Lösungen suchen, mit denen möglichst alle gut leben können. Was so einfach klingt, wird leider nicht in ausreichendem Maße vorangetrieben. Und die Ampel hätte das tun können. Sie wollte das ganz am Anfang auch, aber dann haben andere ihre parteipolitische Taktik über die Sache gestellt. Und ich konnte das nicht mitgehen, weil ich keinen Grund hatte, zurückzutreten. Wenn man ein öffentliches Amt, insbesondere ein Regierungsamt, übernimmt, dann muss man sich im Klaren sein, dass man sich bei seinen Entscheidungen, und dazu gehört auch die Frage, trete ich zurück oder nicht, am Gemeinwohl orientieren muss und nicht an taktischen parteipolitischen Interessen. Und das war meine Haltung, die habe ich dann konsequent verfolgt. Und natürlich konnte ich als Mitglied der Regierung nicht Mitglied einer Oppositionspartei sein und habe mich dann nach der klassischen Prioritätenregel erst das Land und dann die Partei für das Amt entschieden.
Sie hatten ja nicht viel Zeit, diese Entscheidung zu treffen. Das musste ja wirklich über Nacht schnell gehen und dann auch verkündet werden. Wenn Sie jetzt mit etwas Abstand das die Zeit reflektieren, sind Sie da im Reinen mit sich und mit Ihrer Entscheidung? Weil es wirkt natürlich so, wenn jetzt ein Jahr später ein Buch mit dem Titel Verantwortung rauskommt, dass es vielleicht auch der Weg ist, wie Sie diese Entscheidung dann schriftlich verarbeitet haben oder vielleicht sogar verarbeiten mussten.
Ich war mit mir im Reinen. Ich war mir sehr, sehr klar, und hatte keine Sekunde gezweifelt, das so zu machen. Ich war allerdings auch im Vorfeld natürlich in die gesamte Taktik eingeweiht. Ich kannte, die Vorgehensweise, ich kannte die Gründe und ich kannte auch dieses, auf das Ende der Regierungszeit zuarbeiten. Und das habe ich in hohem Maße als destruktiv empfunden und mich hat es auch innerlich empört. Weil ich sehe es nicht als Aufgabe von Politikerinnen und Politikern an, ein Wählervotum in Frage zu stellen, sondern die Aufgabe ist es, mit dem Wählervotum konstruktiv umzugehen und sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir können in dieser Dreierkonstellation nicht zusammenarbeiten, weil wir unterschiedliche Wahlprogramme haben. Das ist ja ein außerordentlich schwaches Argument, denn dass Parteien unterschiedliche Programme haben, nicht, das ist ja der Sinn und Zweck einer Demokratie. Wir wollen ja nicht von einer Einheitspartei regiert werden. Nicht? Und wenn dann Politiker sich hinstellen und sagen, ich kann jetzt nicht mehr weiter regieren, weil meine Koalitionspartner anderer Meinung sind als ich, also das ist schon in hohem Maße problematisch. Und dann auch noch ein Amt mit einer solchen Begründung abzugeben, das ist für mich ein Schritt, den ich nicht mitgehen kann. Also man kann zurücktreten, da braucht man allerdings Gründe. Und die unterschiedlichen Inhalte der demokratischen Parteien können in einer Demokratie kein Grund sein, sich öffentlicher Verantwortung zu verweigern.
Sie haben eben, und da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, von politischer Lagerbildung gesprochen. Im Buch kommt auch der Begriff der Erregungsspirale vor. Es wirkt ja schon so, dass wir ganze Teile der Gesellschaft haben, die sich ja in einer Art und Weise unversöhnlich gegenüberstehen, dass man das Gefühl hat, es kann gar keine konstruktiven, produktiven Kontroversen und Debatten mehr geben. Angesichts dieser Erfahrung, mit diesen tiefen Gräben, die Sie in der Ampel erlebt haben und wie es dann aufs Ende zugesteuert ist, glauben Sie selbst denn noch daran? Sie haben ja eben gesagt, so müsste das sein, das Land muss zuerst kommen, wir müssen halt zeigen, dass Politik auch wirklich Probleme der Menschen lösen kann und so weiter. Sie haben dann auch gesagt, das ist leichter gesagt als getan. Aber gibt es denn wirklich, glauben Sie wirklich, dass es einen Weg geben kann, wie man diese Unversöhnlichkeit, die in der Gesellschaft vorherrscht, dass man die wirklich überbrücken kann? Denn mein Eindruck ist, dass jetzt gerade, die haben wir noch gar nicht angesprochen, die Rechtsextremisten, die sich in den Parlamenten festsetzen. Wir haben in diesem Jahr auch im Osten wieder Landtagswahlen und nach Wahlumfragen sind die ganz weit vorne, dass die gerade die großen Nutznießer sind. Steffen Mau, ein Soziologe, hat es mal mit, hat mal gesagt, diese tiefen Gräben, die gibt es so gar nicht, sondern das sind einzelne Triggerpunkte, die sich an einzelnen Themen festmachen lassen. Und da hat er dann diese Beispiele, gegenderte Sprache, die Lastenräder, die Leute dann auf die Barrikaden bringen. Und es sind nur diese einzelnen Themen, diese einzelnen Sachtriggerpunkte, woran sich dann die Gesellschaft entzündet. Und Sie haben jetzt eher von diesen unversöhnlichen Gräben gesprochen. Und wie kriegen wir das? Es ist letztlich ja egal, sind es Triggerpunkte oder sind es tiefe Gräben? Wie kriegen wir denn die Gesellschaft auch über die Politik wieder miteinander verbunden, sodass wir insgesamt nicht das Gefühl haben, diese unversöhnlichen Lager stehen sich diametral gegenüber?
Zunächst einmal muss man sehen, dass große Veränderungen in der Welt für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland auch große fundamentale Fragen aufwerfen. Die USA stellen plötzlich sich in einem ganz anderen Verhältnis zu uns dar, als wir das gewohnt sind. Wir haben Krieg in der Ukraine, wir haben Flüchtlingsströme, die sich in Bewegung setzen Richtung Europa. Das sind alles große Fragen, auf die wir eine Antwort brauchen. Und es ist normal, dass eine Gesellschaft, die mit so vielen Problemen weltweit gleichzeitig konfrontiert wird, unterschiedliche Positionen dazu hat. Entscheidend ist aber, Sie fragten ja, wie können wir zueinander finden? Entscheidend ist, wie gehen wir mit diesen unterschiedlichen Positionen um? Der richtige Weg aus meiner Sicht wäre, Brücken zueinander zu bauen, sich zuzuhören, sich einander versuchen zu verstehen und dann im Dialog eine Lösung zu erarbeiten, die für alle akzeptabel ist. Der klassische politische Kompromiss. Die AfD geht einen ganz anderen Weg. Die AfD sagt, die Probleme sind Probleme der anderen. Wenn wir uns nur noch auf Deutschland konzentrieren, haben wir diese Probleme nicht. Warum sollen wir uns mit Amerika, Russland, der Ukraine oder sonst was beschäftigen? Auch die europäischen komplexen Fragen brauchen uns doch gar nicht zu tangieren. Wir machen einfach nur Politik in Deutschland und für Deutschland. Das ist, gelinde gesagt, eine Vereinfachung, die die Menschen für dumm verkauft. Denn ein Land wie Deutschland, das seinen Wohlstand im Ausland verdient, hat ja wirklich nicht die Möglichkeit, sich ausschließlich auf nationale Fragen zu konzentrieren. Wir müssen schon auch eine Antwort auf internationale Herausforderungen geben, denn das sind die Märkte, von denen wir leben, mit denen wir unseren Sozialstaat finanzieren und auf die wir voll und ganz angewiesen sind. Die Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland reicht nicht, um unser Wohlstands- und Sozialstaatsniveau auch nur ansatzweise zu finanzieren oder gar zu sichern. So, und deswegen sind die Antworten, die die AfD gibt, zwar scheinbar attraktiv, weil sie so schön einfach sind. Sie sind allerdings bei näherer Betrachtung sehr, sehr sinnlos und haben auch nicht die ausreichende Tiefe, um geeignet zu sein, wirklich Probleme zu lösen. So, und die anderen Parteien müssen sich stärker mit dem Brückenbau beschäftigen, anstatt sich gegenseitig immer weiter abzugrenzen und sich immer weiter gegeneinander zu profilieren. Sie müssten miteinander große Fragen zu einer gemeinsamen Lösung zusammenknüpfen, Brücken zueinander bauen, um es nochmal zu betonen, und dann eben auch Führung in der Gesellschaft übernehmen. Das würde auch eine Ruhe in die Debatte bringen. Aber natürlich haben wir auch Herausforderungen durch soziale Medien, nicht? Beispielsweise diese Aufregungskultur. Sie haben ja diese Beispiele genannt, Gendern, das sind Themen, die die Leute auf die Palme bringen, obwohl sie gar keine wirklich ernsten Probleme unseres Landes sind. Wenn man sich mal die Frage stellt, wo begegnet einem denn das als Problem im Alltag, nicht? Dann ist das sehr, sehr selten der Fall. Und dann kann so ein Thema ja auch nicht eine zentrale Rolle in der politischen Debatte einnehmen. Und nochmal, die Parteien müssen unterschiedliche Programme erarbeiten. Sie müssen aber, wenn der Wähler, die Wählerin ein Votum abgegeben hat, die Möglichkeit und die Fähigkeit zur konstruktiven Zusammenarbeit entwickeln. Wir sind ein Volk, wir leben im gleichen Land. Wir brauchen Antworten für alle Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen miteinander und dürfen nicht gegeneinander leben.
Sie diagnostizieren in Ihrem Buch, so wie Sie es jetzt gerade auch gesagt haben, eine Krise der Debatten. Und zu einem ähnlichen Schluss sind vor einiger Zeit auch meine Kollegin Julia Reuschenbach und der Journalist Corbinian Frenzel in ihrem Buch Defekte Debatten gekommen. Mich beschäftigt, seit ich das Buch gelesen habe, die Frage, ob es überhaupt jemals anders war. Also ob wir jemals intakte Debatten hatten. Oder ob eine Krise der Debatte nicht vielleicht die falsche Diagnose ist. Also Sie haben ja auch von mutigen Entscheidungen, von gegenseitigem Respekt gesprochen. Das ist letztlich was, was wir alle teilen, was wir irgendwie alle wollen. Und doch ist es in der Realität recht schwer zu erreichen in den Debatten, insbesondere, so wie Sie es auch angesprochen haben, in sozialen Medien, wo ja durchaus auch Hass übereinander ausgekübelt wird. Und da ist ja dann auch die Frage, Zensur wollen wir auch nicht. Als liberale Demokratie sagen wir eben, nee, wir wollen die Offenheit, wir wollen freie Meinungsäußerung und so weiter. Vielleicht ist es so, dass wir einfach auch verlernt haben, dass Politik ein permanentes Ringen um die beste Lösung ist und dass es da einfach auch mal hitzig zugehen kann, vielleicht zugehen muss. Das muss nicht respektlos sein, aber diese Debatte, also warum ist Streit eigentlich was Schlechtes? Klar, das könnte mehr hinter den Kulissen ausgetragen werden, nicht so auf offener Bühne, aber das wäre doch eine Verkennung des digitalen Zeitalters. Wir leben ja nicht mehr in einer analogen Welt.
Also politische Streitkultur ist nichts Negatives, solange sie konstruktiv geführt wird. Wenn man sich mit unterschiedlichen Positionen argumentativ an die Öffentlichkeit wendet und sagt, wir sind oder ich bin anderer Meinung in dieser und jener Frage aus diesem und jenem Grund, dann hilft das ja für die Bürgerinnen und Bürger durch Transparenz auch eine Wahlentscheidung zu treffen und sich selbst Gedanken zu machen, welcher Position schließe ich mich denn nun an und welcher nicht. Schwierig ist es aber, wenn diese Abgrenzerei, um es mal so zu sagen, am Ende sich so zusammenfügt, dass man sagt, also der Inhalt einer Partei ist, dass sie im Wesentlichen gegen die andere Partei ist. Und man gar nicht mehr in die Tiefe der inhaltlichen Debatte einsteigt, sondern eine geradezu ja, Antipathie gegeneinander entwickelt. Das ist doch das, was passiert ist, auch während der Ampelregierungszeit. Und das ist das, was zunehmend auch in der politischen Debatte zu spüren ist. Und da bleibe ich bei meinem Bild. Wir sind ein Volk und brauchen eine Lösung für alle. Wollen doch gemeinsam vorankommen, unser Land stärken, unsere Gesellschaft stärken, unsere Demokratie stärken. Und das geht nicht, indem wir uns mit Antipathie, mit Ablehnung, mit einem Kampf gegeneinander begegnen, sondern das muss durch Brückenbau passieren. In einer funktionierenden, lebendigen und konstruktiven Demokratie setzt sich das bessere Argument durch.
Jetzt funktioniert das Schwarz-Weiß-Denken natürlich, mit dem es gibt gute und schlechte Lösungen, nicht so richtig, weil natürlich Politik, egal welche politische Lösung, immer Gewinner und Verlierer produzieren. Aber vielleicht können wir noch mal auf die Inhalte der Partei zu sprechen kommen, die Sie gerade angerissen haben. Da fällt mir nämlich direkt auf, wenn ich an Ihre Partei, aus der Sie jetzt ausgetreten sind, aber die ja lange Ihre politische Heimat gewesen ist, denke, dann ist es die Partei der Freiheit, soll es zumindest sein. Und ich habe den Eindruck, dass Sie selbst die FDP mit Ihrer Interpretation von Freiheit überfordert haben.
Naja, also die FDP ist wie jede andere Partei ja keine rein heterogene Partei. Auch innerhalb der politischen Parteien findet man ja unterschiedliche Flügel, unterschiedliche Positionen. Man wird ja nicht zum parteipolitischen Einheitsbürger, wenn man sich einer Partei anschließt. Auch dort gibt es intern Vielfalt. Was man bei der FDP allerdings beobachten muss, ist, dass die Libertäre Haltung, dass die sich sehr stark dominierend durchsetzt und so diesen Kern an Liberalität zurückdrängt. Es geht ja bei der Freiheit und dem Schutz der Freiheit nicht nur darum, dass man bereits bestehende Freiheit schützen soll, sondern es geht ja auch darum, dass man dort, wo keine Freiheit oder wenig Freiheit vorhanden ist, diese Freiheit der Menschen mehren soll. Und da kann man sich nicht einfach vor Fragen verschließen, wie gehen wir beispielsweise um mit Menschen, die Schwierigkeiten haben, Bildungszugang zu erlangen? Wie können wir die Teilhabe von Menschen mit Behinderung verbessern? Ich hab viel in meiner Zeit als Verkehrsminister zu tun gehabt, etwa mit den Wohlfahrtsverbänden, die sich mit der Frage beschäftigen, wie kann man mehr Freiheit, mehr Mobilität, mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung erreichen. Und so, das sind Fragen, die kann man nicht einfach ausklammern oder immer wieder antworten, ja, das muss der Markt machen, nicht? Also, das ist ja keine wirkliche Lösung. Natürlich ist Marktwirtschaft eine sehr starke und erfolgreiche Wirtschaftsordnung, die es zu verteidigen gilt, aber die Marktwirtschaft gibt ja nicht auf alle Fragen des Lebens eine Antwort und vor allen Dingen nicht auf jede Aufgabe, freiheitsmehrend tätig zu sein. Und das ist etwas, was ich in dem Buch auch in Erinnerung rufe, nicht? Es geht nicht nur darum, dass man die Freiheit, die bestehende Freiheit von Menschen schützt, sondern es geht auch und gerade darum, dass unsere Verfassung uns auch den Auftrag gibt, die Freiheit der Menschen zu mehren, die heute noch zu wenig Freiheit in ihrem Alltag haben.
Das wäre dann eine konstruktive Lesart der Libertären, des libertären Liberalismus. Ich hatte zum Schluss das Gefühl, dass der ehemalige Parteivorsitzende Christian Lindner Liberalismus oder Freiheit vor allem als persönliche Freiheit und damit in gewisser Weise auch egoistisch interpretiert hat. Oder lese ich ihn da falsch?
Das weiß ich nicht. Für mich ist jedenfalls eine Freiheit immer eine Freiheit zur Verantwortung. Ich bin selbst gläubiger und bekennender Christ. Ich habe eine Wertevorstellung, dass ich Respekt vor Individuen habe, Respekt vor individueller Schöpfung habe und gleichzeitig eben auch die Frage beantworten muss, wie können wir bei dem Schutz des Individuums mit der Frage umgehen, wie viel Gemeinschaft brauchen wir und wie können wir die Gemeinschaft auch stärken. Das ist ja eine Daueraufgabe im gesellschaftlichen Leben, aber auch im politischen Leben, die Frage zu beantworten, wie viel Individualität braucht eine Gesellschaft und wie viel Gemeinschaft braucht eine Gesellschaft nicht? Und ich habe den Eindruck, vor allen Dingen bei den libertären Kreisen, dass sie sich nur mit der Individualität beschäftigen und die Frage der Stärkung der Gemeinschaft als etwas Schlechtes ansehen. Und dann kommt man natürlich zu Ergebnissen, die ich als Liberaler nicht unterstützen kann, weil am Ende ist Freiheit immer eine Freiheit zur Verantwortung. Oder wie Luther es so schön sagt, ein Christenmensch ist ein freier Mensch und niemals untertan. Ein Christenmensch ist kein freier Mensch und jedermann untertan. Nicht? Also diese Dialektik, die muss schon zum Ausdruck kommen und der muss man sich auch stellen. Ansonsten wird Politik banal.
Jetzt ist die FDP zum zweiten Mal aus dem Deutschen Bundestag gewählt worden. Hat eine liberale Partei in Deutschland heute überhaupt noch eine Zukunft? Und welchen Freiheitsbegriff bräuchte es denn dafür? Ich meine, Sie sind nicht mehr Mitglied der Partei. Sie werden sicherlich in einer Grundwertekommission nicht mehr mitarbeiten, damit diese Partei wieder nach vorne kommt. Es sei denn, Sie würden wieder eintreten. Also wie ist Ihr Verhältnis zu der Partei? Und glauben Sie, dass es diese liberale Partei im Parteiengefüge weiterhin gibt? Ich würde vielleicht als persönliche Fußnote anführen, dass ich mir das sehr stark wünschen würde, weil ich persönlich glaube, dass wir dringend eine liberale Partei im Deutschen Bundestag bräuchten. Aber die Frage ist eben, welche? Und mit dieser egoistischen Lesart des Freiheitsbegriffes kann ich persönlich nichts anfangen, wenn ich auf diese Partei blicke.
Unser Grundgesetz gibt einen Auftrag zur Freiheitsstiftung. Wir sollen die Freiheit der Menschen mehren, wir sollen ihre Würde achten. Und das bedeutet aber eben, wie ich eben schon ausgeführt habe, nicht nur sich auf die Freiheiten zu konzentrieren, die schon bestehen, sondern eben auch neue entstehen zu lassen. Und das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Die kann man nicht dem Markt überlassen oder dem privaten Sektor überlassen, sondern da steht der Staat auch in einer Verantwortung, denn das Grundgesetz gibt dem Staat eine Aufgabe, einen Auftrag. Diese Vorstellung, die Libertäre haben, dass der Staat so eine Art Nachtwächter ist, der irgendwie nur zuguckt, dass nichts passiert und alles andere sollen die Menschen alleine regeln. Das ist nicht der Staat, den ich aus dem Grundgesetz herauslese. So. Und diese Problematik des Libertarismus und des Liberalismus, den gibt es in der FDP schon lange. Ich beobachte, dass dort der libertäre Flügel die Oberhand gewonnen hat. Das ist im Grunde genommen seit der Euro-Krise schon eine Entwicklung gewesen, die man beobachten konnte. Und man muss sich am Ende die Frage stellen, ob Libertarismus und Liberalismus tatsächlich zusammenpassen. Ich halte es für schwer vereinbar. Und klar braucht Deutschland eine politische Kraft oder überhaupt politische Kräfte, die sich mit der Mehrung der Freiheit der Menschen und auch dem Schutz der Freiheit der Menschen beschäftigen. Denn das ist ein Kernauftrag unserer Verfassung. Wir sind ein freies Land, eine freie Gesellschaft, eine liberale Demokratie. Und deswegen macht es schon Sinn, dass es in Deutschland auch liberale politische Kräfte gibt. Wie die am Ende heißen, das ist eine nachrangige Frage. Aber was für mich auch klar ist, ist eben, dass libertäre Positionen, so nach dem Motto, der Staat soll sich möglichst aus allem heraushalten, möglichst nichts regeln. Und wenn dann eben keine Freiheit da ist, ja, dann ist es eben so. Und die bestehenden Freiheiten, die sollen unangetastet bleiben. Da soll der Staat nicht drin herumfingern. Also das jedenfalls ist nicht liberal in dem Sinne, wie ich mir das vorstelle. Ich habe das in dem Buch breit dargelegt, um auch noch mal vielleicht so eine Richtungsbestimmung zu geben. Vielleicht wachen auch noch ein paar Leute in der FDP auf.
Das ist vielleicht der Punkt, um dann nochmal zu sagen, wann erscheint Ihr neues Buch? Wann kann man also genau diese Argumente nachlesen im Handel erhältlich?
Und das Buch wird zum 1. April diesen Jahres erscheinen und man kann es schon seit einiger Zeit vorbestellen. Und ja, ich freue mich darauf, auch dann in den Dialog mit den Leserinnen und Lesern zu treten. Und es soll, wie gesagt, keine Abrechnung mit irgendetwas sein. Ich will auch nicht der Richter der FDP sein. Das steht auch so nicht, das kommt aus in dem Buch auch so nicht zum Ausdruck. Aber dass wir uns mit der Frage intensiv auseinandersetzen müssen, wie läuft unsere Debattenkultur, wie können wir unsere Demokratie stärken, wie können wir mit unserem Parteiensystem wieder konstruktiver an unserem Gemeinwesen arbeiten. Ich glaube, diese Debatte lohnt sich und dazu wollte ich einen Beitrag leisten.
Prima, damit kommen wir vielleicht auch schon zum Schluss. Zu Beginn eines neuen Jahres darf man sich was wünschen oder zumindest darf man gute Vorsätze haben. Welche konkrete Debatte wünschen Sie sich für das Jahr 2026? Anders gefragt, was dürfen wir uns als Gesellschaft keinesfalls ersparen aus Ihrer Sicht? Was sollte politisch im neuen Jahr unbedingt ausdiskutiert werden?
Ich würde mir wünschen, dass alle Bürgerinnen und Bürger sich im Jahr 2026 bewusst sind, dass sie ganz oben stehen in unserer Demokratie, dass sie die höchste Verantwortung tragen, dass es nicht die da oben gibt, die irgendwas besser machen müssen, sondern dass es auf uns ankommt, auf jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns. Wir sind gemeinsam der Souverän der Bundesrepublik Deutschland und wir haben die Zukunft unseres Landes zu verantworten. Aber das Positive ist, wir können ja auch richtig handeln und dann haben wir eine gute Zukunft in unserer Hand.
Vielen Dank. Ein tolles Schlusswort des ersten Podcasts im neuen Jahr. Herr Dr. Volker Wissing war heute mein Gast. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke Ihnen.